Warum braucht die Kirche nicht nur Vision für sich, sondern auch für die Stadt und für das Land? Ihr heißt Kirche für Siegen, Rise, Shine, Go. Heute nehme ich noch den Flow. Ich habe es ein bisschen so mit reingenommen, weil das einfach gut zu den Bildern passt. Genau, wo der Gerrit mir gesagt hat, ja, nimm uns, wir haben das gerade als Thema, geh doch da mit rein. Und dann habe ich so Jesus gefragt, okay, Jesus, puh, die Themen, die sind immer so weit, was genau soll ich irgendwie sagen? Und er hat mir zwei Bibeltexte gegeben und da möchte ich mit euch mit reingehen. Und eben deshalb Flow zu sagen, also ich finde der Surfer, der bringt es ziemlich cool, der steht aufs Brett drauf, scheint am besten natürlich in Sonnenuntergang und er float mit der Welle auf der Welle. Ja, warum brauchst du die Vision nicht nur für die Kirche intern, sondern für die Stadt und für das Land? Okay, ich dachte, ich probiere mal, wie interaktiv ihr seid. Zum einen ist es der Auftrag und zum anderen hat der Finn vorhin gesagt, wir sind eine lebendige Kirche. Wenn die Kirche nur für sich ist, nicht nach draußen geht, dann stirbt sie. Dann ist sie tot. Und da mag ich das Bild und möchte mit reingehen ins Tote Meer. Wer von euch war schon mal am Toten Meer? Einzelne. Okay. Am Toten Meer war ich auch schon. Und am Anfang ist es richtig witzig, weil man das so erlebt, so in diesem die Füße nimmt einen hoch. Und man kann da so drin. Aber dann wird es irgendwann schon schwierig, weil man dann anfängt so vorwärts kommen zu wollen und je nachdem, wie gut man sich da drin anstellt oder nicht, kann es gut sein, dass man irgendwie umkippt und eine volle Ladung Salzwasser kriegt und dann wird's eklig. Und man merkt dann so, bleh. Und auch an sich, das ganze Gebiet drumherum ist außer da ein paar touristisch angelegte Palmen ziemlich öde und wüst. Warum heißt es Tote Meer, totes Meer? Es ist tot, weil es keinen Abfluss hat. Hier die Weiher im Umfeld, die haben Abflüsse. Die sieht man vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ein Abfluss da und der zirkuliert das Wasser. Der hält das Wasser in Zirkulation. Das Tote Meer ist deshalb tot, weil es nirgendwo abfließt. Es kann irgendwo, es gibt keinen Abfluss und deshalb gibt es kein Leben da drin. Es gibt keine Fische, man kann nicht schnorcheln, man sieht nichts, sondern es ist tot. In Hesekiel gibt's eine Vision auch über das Tote Meer. Und da möchte ich euch mit reinnehmen in diese Stelle. Hesekiel ist ein Prophet im Alten Testament und er ist in der Gefangenschaft und daraus sieht er oder bekommt er auch einen Engel, der ihm so hineinbegleitet in eine Vision, die er sieht. Und da möchte ich in den Text mit euch reingehen. Oh, jetzt bin ich auf die falsche. So, genau. Hesekiel 47. Dann führt er, also dieser große Engel, mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Er kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Dann führt er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen um die Anlage herumgehen zum äußersten Osttor. Auf dessen Südseite rieselte Wasser heraus. Dann beschreibt er, wie das Wasser, wie er immer tiefer geht. Er sagt zuerst knöcheltief, dann knietief und hinterher ist er so richtig im Wasser abgetaucht. Er sagt zu mir, das Wasser fließt immer weiter nach Osten, in die Araber hinunter und ergießt sich ins Tote Meer. Dort wird das salzige Wasser gesund werden. Überall, wohin der Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen, überhaupt alles, was sich regt. Das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. An seinem Ufer werden Fischer stehen, von En-Gedi bis En-Galyaim. Breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische jeder Art wird es dort wieder geben, zahlreich wie im Mittelmeer. Nur die Sümpfe und Tümpel werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. aber an beiden Ufern des Flusses werden Fruchtbäume wachsen, die das ganze Jahr über grün sind und immer Frucht tragen. Jeden Monat frische. Das ist so, weil sie von Wasser getränkt werden, das aus dem Heiligtum fließt. Ihre Früchte dienen als Nahrung und ihre Blätter als Heilmittel. Der Text erinnert zum einen an den Alten Testament im Garten Eden, aber auch an dem, was in der Offenbarung gesagt wird, was kommen wird im neuen Jerusalem. Und diese Vision, die Hesekiel bekommen hat, kann man zum einen sagen, ja, das ist das, was irgendwann kommen wird, was in der Ewigkeit sein wird. Aber man kann es auch so lesen, zu sagen, das sind auch Dinge, die jetzt schon angefangen haben durch Jesus. Und ich finde da beides, zu sagen, das eine wird noch so richtig kommen, aber es hat auch jetzt schon angefangen durch Jesus. Jesus selber sagt, dass er das Wasser ist, das Wasser des Lebens. Und das strömt aus dem Tempel, aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten. Daraus strömt das Wasser. Und das Wasser geht eben bis zur Araba. Ich habe euch hier mal die Karte und versucht mit diesem blauen Strich, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Also eben aus Jerusalem, wo der Tempel steht, fließt es raus, geht durch das Tote Meer drüber und dann in die Araba. Das heißt, die Araba ist die ganze tote Steppe, die Wüste. Es ist richtig kahl und fließt bis runter. Die zwei Städte, die genannt werden, ist einmal am Toten Meer und einmal ein bisschen südlicher und geht dann bis ins Rote Meer. Also es schwemmt über das Ganze, wo es tot ist, wo Wüste ist, und da wird es drüber geschwemmt und die Verheißung ist, dass es lebendig wird. Das Tote Meer hat nicht mehr ein, wir sind fertig, es gibt keinen Abfluss, sondern das Tote Meer bekommt einen Durchfluss und ein Fluss bis runter zum Roten Meer und fließt hinein. Und es wird lebendig. Es ist wieder so, dass Blumen wachsen, dass Bäume wachsen, dass Fische da drin sind und es wird Leben beschrieben. Was heißt es jetzt in dem, wo wir sagen, okay, das übertragen wir? Zum einen, dass wir im Allerheiligsten sind. Wir können an Jesus, an der Quelle sein und sagen, ja, diese Quelle durch Jesus. Er sagt, wir sind jetzt der Tempel und das Allerheiligste ist in uns. Die Quelle, die wir haben, Jesus selber mit all seiner Fülle, lebt in uns. Das ist das, was im Neuen Testament dann heißt, dass wir diese Quelle in uns haben. Das heißt, dieser Fluss an Herrlichkeit, an Heiligkeit fließt. Und das ist das, wo wir immer wieder drin sein können und wo ich liebe. Ich mag auch das Wasser und dann stelle ich mir als vor und ist, wo ich immer mehr merke, dass das in meinem Alltag Realität wird, dass ich merke so, oh, ich habe gerade gar keine Geduld. Oder oh, ich bin so im Stress. Und dann zu sagen, oh warte, ich kann in den Strom reintauchen und ich kann mich reingeben und ich bin in der Herrlichkeit. Ich bin in Gottes Frieden. Ich kann seinen Frieden haben, jetzt gerade. Und dass ich in diesen Strom mit reintauche, in der Fülle, die ich in Jesus habe. Das andere ist, der Fluss geht an die toten Stellen, wo es wüst ist. Was sind die toten Stellen? Tote Stelle in mir, wo Schuld ist, wo Scham ist, wo ich denke, boah, wenn das die anderen wüssten, scheiße. Oder Dinge, wo nicht vergeben sind, die bitter geworden sind, wo tot ist, wo Tod rauskommt. Und da will Jesus hineinfließen, durch mich durch und lebendig machen. Durch die Begegnung mit ihm wird's lebendig. Aber auch rausfließen an die toten Stelle in eurer Stadt, wo ihr als Kirche gesetzt seid, wo ihr persönlich gesetzt seid. Und sagen, ja, wo ist in meinem Umfeld Tod? Wo ist Schuld? Wo häuft sich's da an und man denkt so, boah, leck, das ist ein krasses Viertel. Oder ja, die Familie, die kennt man. Und wo man genau weiß, ja, da ist Tod. Da ist Zerstörung. Und genau da will Jesus hineinfließen und Leben bringen. und wieder Wachstum schenken und Fruchtbarkeit geben. Und was auch an einem Kanal anders ist, wie an einem Ich halte fest, ist, wo ich merke, dass ich Dinge von Jesus gekriegt habe und ich dann denke, okay, jetzt muss ich es festhalten, weil das habe ich jetzt gekriegt, die Versorgung habe ich jetzt von Gott. Aber zu merken, das bringt nichts. Gottes Perspektive ist anders, wie das, wie unsere Gesellschaft lebt. Sondern Gott lebt in dem, dass er sagt, dass es fließt. Und ich darf Kanal sein und ich kann sagen, okay, fließt durch. Und das heißt auch, ich halte nichts fest, sondern ich weiß, alles, was ich habe, kommt von Gott, ist von ihm. Es darf durch mich durchfließen. Ich bin Gefäß und es fließt durch und es braucht auch einen Ausfluss. Und ich halte es nicht fest, sondern zu sagen, danke, Jesus, für die Versorgung, die du heute schenkst. Das ist genug und das reicht. Und danke, dass ich weiß, dass du weiter Versorgung gibst. Und wo ich selber auch merke, dass in den Situationen, wo ich selber merke, da fließt es mich hin und ich in der Bahn hock und auf einmal mir gehighlightet wird, da soll ich jemand ermutigen und der eine Ermutigung zusprechen. Ich denke so, oh nein. Aber dann hingehe und Ermutigung ausspreche und ich merke, wow, da ist Leben, das macht's lebendig. Oder ich meinem Arbeitskollegen merke, es geht gerade darauf zu, dass ich erzähle, was ich mit Jesus erlebe und ich das dann teile und ich dann merke so, oh wow, Jesus, du bist so lebendig, du, wo meine Arbeitskollegin im Kindergarten sich so gefreut hat auf einmal über eine Bibel und gesagt hat, danke, dass du mir die Bibel schenkst. Mein Tag war heute so scheiße, aber gut, dass du mir das jetzt schenkst. Ich freue mich richtig über die Bibel und die so nicht so viel mit dem Glauben zu tun hat. Und ich auf einmal merke, ja, das wird lebendig auch für mich. Oder wenn wir in die Bordelle gehen und ich da drin merke, wir gehen rein, es ist andere Atmosphäre und die Betreiberinnen sagen zu uns, ja, also wir haben uns jetzt unterhalten über euch. Jedes Mal, wenn ihr da wart, hinterlasst ihr was Gutes. Wir können es irgendwie nicht greifen, wir können es auch nicht in Worte fassen, aber es ist richtig gut. Wir haben euch gern hier, kommt. Und da zu merken, ja, das wird lebendig, es wird selber lebendig, wenn ich gehe, wenn ich den Schritt mache und wenn ich sage, okay, oh, keine Ahnung, aber okay, ich fließe mit dir. Ich weiß jetzt nicht wohin, aber ich weiß, ich stehe bei dir und ich flowe und da rein kann ich gehen und ich merke selber, dass es in mir auch lebendig wird, dass das Evangelium noch mehr lebendig wird in mir. Wo bist du Kanal? Wo fließt Jesus durch dich? Oder wo probierst du irgendwie Staudämme zu bauen wie die Kinder und es ist halt so abgestandenes Wasser und tümpelt so? Oder wo lässt du es durchfließen? Und auch ihr als Kirche, wo fließt ihr hin? Was ist das, wo Jesus euch gegeben hat, wo jeder einzelne von euch auch platziert ist, hinzufließen? Wo fließt ihr raus? Das ist die, woraus wir gehen. Warum? Wir wollen nicht tot sein, wir wollen lebendig sein. Wir wollen das Lebende haben, Jesus. Und das andere ist, wie genau macht man das jetzt? Und da kann man so viel von Jesus lernen. Und weil das so ein breites Spektrum ist, nehme ich euch in meine Lieblingsgeschichte rein. Und zwar die Hure und der Pharisäer. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Fläschchen mit kostbarem Salböl, ging dorthin, sie trat in das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag und fing so sehr an zu weinen, dass sie ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Salböl ein. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, sah, dass er sich, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagt dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du? Wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größten Schulden erlassen wurden, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus. Zu Simon drehte sich zu der Frau um und sagte, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht mit Salböl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit kostbarem Salböl bestrichen. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mit viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagt er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Ich möchte da jetzt noch kurz ein paar Slots rausnehmen, sagen, okay, das können wir da von Jesus lernen, von dem, wie er in Interaktion geht mit den Leuten, wo die Frau ja selber auch innerlich tot war. Das eine ist, er hat sich unterbrochen lassen. Oder ich bin im Flow und schau, was passiert. Die Szene war, Jesus geht zu einem Pharisäer, liegt da beim Essen. Es ist so eine richtige Männergruppe, weil so müsste das Szenarium gewesen sein. Das heißt, sie haben gerade Männertisch und es gibt richtig gutes Essen. Da rein, in diese Szene, kommt eine Frau, die stadtbekannt ist als Prostituierte, kommt rein, legt sich zu den Füßen von Jesus und weint. Hä? Das sind so Situationen, die einen irritieren, wo man merkt, hä, was soll das jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen auch habt, wo man merkt, okay, jetzt ist gerade irgendwie alles anders. Ich habe es anders vorgehabt. Ich wollte eigentlich jetzt so gerne das haben, aber man kommt auf einmal irgendwas dazwischen und man erlebt Irritationen. Darin offen zu sein und zu sagen, ich lasse mich unterbrechen. Ich halte nicht daran fest, zu sagen, ja, das muss ich jetzt unbedingt machen, sondern zu sagen, ah, okay, was ist vielleicht dein Plan, Jesus, jetzt dahinter? Was sollen wir jetzt machen? Und da hinzuschauen. Heiße Unterbrechung willkommen. Zu sagen, ja, wo sehe ich vielleicht was? Das andere ist, Begegnung zuzulassen. Diese Frau weint an den Füßen von Jesus. Sie nimmt ihre Haare, trocknet damit die Füße von Jesus ab. Dann küsst sie die Füße und reibt ihn mit Öl ein. Jesus lässt sich da drin berühren. Der lässt es zu, dass diese Frau ihn liebt, dass sie ihre Liebe ausdrückt. In der damaligen Zeit war das eigentlich was, was zu Hause die Frau ihrem Ehemann macht. Es ist ein Ausdruck von Intimität, von dem zu sagen, ich gebe mich hin, ich drücke dir meine Liebe aus, weil ich dich so, so sehr liebe. Offene Haare waren No-Go. Dann die Füße zu küssen, ging gar nicht. Aber für diese Frau war das der Ausdruck von, so möchte ich dir zeigen, dass ich dich lieb habe. Und das ist vielleicht nicht ganz so gesellschaftskonform. Aber Jesus hat es zugelassen. Der hat es zugelassen, weil er gesehen hat, das ist der Ausdruck, wie diese Frau nicht anders weiß, aber wie diese Frau zeigt, dass sie mich liebt, weil sie erkennt, dass ihr vergeben ist, weil sie erkennt, wer ich bin. Und deswegen lässt er das zu, dass sie ihn so liebt. Und er lässt sich von ihr darin berühren. Jetzt heißt es nicht, dass wir deshalb uns irgendwo berühren sollen. Aber die Frage ist, wo in meinem Herzen lasse ich Berührung zu? Wo bin ich offen und merke, da darf mich was berühren? Da darf mich eine Not, da darf mich eine Person berühren. Und nicht alles, was, je nachdem, wie wir vom Typ her sind, nicht alles, was uns berührt, heißt gleich, wir haben einen Auftrag. Aber da auch eine Offenheit zu haben, zu sagen, was berührt mein Herz? Und auch, lasse ich mich lieben? Wo ich merke, dass ich das so schön finde, mit den Frauen in Begegnung zu kommen. Und da auch, wo ich merke, ja, zuzulassen, dass das eine andere Art ist, wie sie zeigen, dass sie mir helfen und dass sie mich lieben. Ich glaube, ihr kennt das bei den Kindern, ist es auch so. Ein Blumenstrauch mit selbstgepflückten Blumen. Okay, schön, danke. So. Aber das ist die Version, wie die Kinder an Möglichkeit haben, Liebe auszudrücken. Und da ist es einfach so schön. Und deshalb feiert man es. Egal, was es irgendwie hat. Aber das ist der Ausdruck, zu sagen, ja, ich lasse es zu, dass mir geholfen wird, dass ich geliebt werde. Genau, dann zu sehen, was Gott sieht, mit Gottes Perspektive zu sehen. Wen, wie sehe ich? Sehe ich wie der Pharisäer und der sagt, ich richte, denke, ja, das ist eine Nutte, das sieht doch jeder, das weiß man, sieht es Jesus nicht, das ist doch ein Prophet. Also wenn der ein Prophet ist, dann weiß er das. Warum macht er das? Oder sehe ich, wie Jesus sieht, der sagt, siehst du die Frau? Diese Frau liebt so viel schöner wie du. Diese Frau weiß, dass ihr vergeben ist. Diese Frau erkennt mich. Die erkennt meine Liebe. Siehst du die Frau, wie ich sie sehe? Ich sehe sie so viel tiefer. Ich sehe das, was ich geschaffen habe. Ich sehe die wunderschöne Frau, die ich gemacht habe. Die meinen, die ich liebe, für die Jesus sich später hingibt. Die sieht er. Wen siehst du? Wo öffnet dir Jesus die Augen? Für wen? Wie siehst du die Menschen? Siehst du sie richtend oder siehst du sie mit dem, wie Gottes Perspektive ist, wie er sieht? Und die Begegnung mit Jesus, die verändert. Das ist einfach so schön. Jesus hat alle von der Schuld befreit. Aber die eine war, diese Liebe ist so viel größer. Und die Verkündigung und das Begegnen mit Jesus, das ist heilend, das verändert. Und Jesus hat dieser Frau einen neuen Wert gegeben. Er hat sozusagen ihre Situation verändert und hat gesagt, dir ist vergeben, dir ist alle Schuld vergeben. Das war das, womit sie rumgetragen hat und wo sie angeklagt wurde. Er hat vergeben und diese Begegnung ist heilend. Und dann in Frieden gehen lassen. Er sagt zu der Frau, geh in Frieden. Manchmal ist es auch dann zu sagen wieder, okay, ich lass los. Sag, geh in Frieden, geh weiter. Und loszulassen. Danach spricht Lukas von Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Man weiß jetzt nicht, ist die Frau da dabei oder nicht. Man könnte vermuten, aber das Leben der Frau hat sich verändert durch die Begegnung mit Jesus. Und das ist so schön, weil Jesus in Begegnung gegangen ist und gesehen hat. Ja, wie flowen wir? Oder für wen? Wie bin ich für jemanden? Ja, ich möchte ganz kurz euch einen Moment geben und zu sagen, okay, was nimmst du jetzt davon mit? Wen zeigt dir Jesus? Oder was willst du von ihm lernen? Danke, Jesus, für deine Quelle. Danke für deinen Frieden. Und danke, dass wir aus dir heraus fließen und mit dir fließen können. Und danke, Jesus, für das, dass du jeden von uns an unterschiedliche Stellen gestellt hast. Und ich bete, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnest, dass du in Begegnung kommst, dass du durch uns in die Begegnung mit den Menschen kommst. Und dass wir den Blick von dir her haben zu sehen, den Menschen zu sehen. Ich bete, dass du da jeden Einzelnen von uns immer wieder sensibel machst, hinzuschauen, zu sehen, in Begegnung zu kommen, zu lieben, wie du geliebt hast. Danke, dass du uns darin füllst und dass du uns hinleitest zu den Menschen, wo du für jeden Einzelnen von uns hast und wo du auch hier für diese Kirche hast. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.